Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg. Live von den Internationalen Filmfestspielen von Cannes.
Ganz genau, guten Tag. 12 Tage Filmfestival in Cannes liegen hinter uns. Mit vielen Premieren, vielen Schlangen, vielen eindrücklichen Bildern auf der Leinwand und viel davon. Mehrfach täglich wurden die Filmteams bei ihrer Premiere beklatscht. Viel Liebe zum Kino und viel Wertschätzung gab es.
C'est un acte d'amour, un des plus beaux cadeaux aujourd'hui, qui est ce rôle écrit par Guillaume pour moi.
Auch Schauspielerin Marion Cotillard hat viel Liebe gespürt, dass nämlich Guillaume Carnet die Rolle für den neuen Film Karma direkt für sie geschrieben hat. Nicht so viel Liebe gab es manchmal bei Pressekonferenzen, als Adam Driver zum Beispiel nach einem Kommentar zu Lena Dunhams Darstellung von Adam Drivers Verhalten am Set von Girls gefragt wurde.
I have no comment on any of that. I'm saving it all for my book.
Ja, er hat das nicht kommentiert und gesagt, er würde es für sein Buch aufgeben. Politisch wurde es auch, unter anderem auf der Bühne am Cinéma de la Plage, beim kostenlosen Screening am Strand hier in Cannes, als der britische Filmemacher Ken Loach seinen Film Land and Freedom von 1995 präsentiert hat, der während des spanischen Bürgerkriegs spielt.
I would quote the words of Martin Luther King, who said, "The worst thing is not the violence of the bad, it is the silence of the good."
Ken Loach zitierte Martin Luther King und sagte, das Schlimmste ist nicht die Gewalt der Bösen, sondern das Schweigen der Guten. Wir blicken auf diese 79. Ausgabe des Filmfestivals in Cannes zurück, die heute Abend mit der großen Preisverleihung zu Ende geht. Mit dabei ist auch eine deutsche Wettbewerbsregisseurin Valeska Griesebach und die österreichische Regisseurin Sandra Wollner, die schon gestern einen sehr wichtigen Preis gewonnen hat. Cannes, das große Spektakel auf und jenseits der Leinwand. Es geht heute Abend mit der großen Preisverleihung zu Ende. Wir wollen dieses Spektakel der vergangenen 12 Tage nochmal lebendig werden lassen. Dazu gehören natürlich die Filme auf der Leinwand, aber auch das Schaulaufen auf dem roten Teppich und auch das knallharte Business auf dem Filmmarkt, der hier parallel zum Festival stattfindet. Ein politisches Manifest von FilmemacherInnen hat das Festival aufgerüttelt und es gab 4% mehr Festival-Akkreditierte in diesem Jahr, so die Organisatoren. All das besprechen wir mit meinen KollegInnen Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wir sind auch mit dabei.
Ja. Wie habt ihr diese 79. Ausgabe von Cannes erlebt? Also im Kino, auf Pressekonferenzen. Was hat euch begeistert? Was überrascht?
Ja, ich meine, früher bin ich immer nach Cannes gefahren, um für 10-12 Tage so im Kino zu versinken, mich von der Welt abzukoppeln, weil die Welt ja in künstlerisch verarbeiteter Form mir auf der Leinwand begegnet ist. Aber jetzt in den letzten Jahren kommt die Welt ja von außen direkt immer mehr aufs Festival rein, also durch Debatten, dadurch, dass wie bei der Berlinale die Filmschaffenden nach Statements gefragt werden. Und das Festival ist mehr und mehr auch als Institution gefragt. Und da tut sich ja Cannes ein bisschen schwer mit, weil Cannes sagt ja, le cinéma, wir feiern das Kino. Und das geht aber einfach nicht mehr.
Das stimmt. Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass sich Cannes nicht mehr auf diese alte Komfortzone zurückziehen kann. Also Messe für Filmkunst in einem geschlossenen Raum, alles ist schön. So ist das nicht mehr. Die Fenster wurden geöffnet, die Bastille gestürmt, könnte man sagen vielleicht. Aber es gibt natürlich das klassische Cannes-Narrativ trotzdem. Diese Menschentrauben vor den Pressevorstellungen um 8.30 Uhr morgens und um Mitternacht und so weiter. Also zu sagen, das Kino hat an Relevanz verloren, hier in Cannes spüre ich das an keinem Tag.
Und die Feten gibt es auch immer noch. Und zwar war ich bei einem thailändischen Länderempfang. Und die Prinzessin, also die Schwester des amtierenden Königs, hat eine Rede gehalten. Aber sie hat es sich auch nicht nehmen lassen, 6 Songs Playback zu singen. Das war völlig absurd.
Kommen wir nochmal zur Politik. Also man muss ja auch sagen, es ist anders als bei der Berlinale am letzten Tag. Es gab politische Aussagen, aber es gab keine Debatten, keine Fragen, wie es mit der Zukunft von Cannes etwa weitergeht. Ein Regisseur, der eindeutig politische Stellung bezogen hat, ist Pedro Almodovar. Er hat hier seinen neuen Film Bitteres Fest vorgestellt und er hat gesagt...
Estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso.
Ja, also es gehört auch zu unserer Aufgabe, sagt er uns, wie ein Schutzschild gegen diese Monster zu stellen, gegen Trump, Netanyahu oder Putins Russland, das sagt Almodovar. Ihr beiden, was bringen solche Statements? Spricht hier der Filmemacher oder der engagierte Staatsbürger Almodovar?
Ich glaube, diese Trennung funktioniert natürlich nicht mehr. Also er sprach als engagierter Bürger und Künstler, müsste man sagen. Aber man hat ja gesehen, dass hier eine Haltung ist. Und er wurde auch nicht dazu gedrängt. Es war ihm ein Bedürfnis, das zu sagen. Und spannend war, nachdem er uns gesagt hat, Schweigen nützt nichts, eine Stunde später auf seinem Stuhl saß dann sicherlich der wichtigste russische Autorenfilmer zur Zeit, Andrei Swjaginzew. Er lebt seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine in Frankreich. Und auf alle Fragen zur Ukraine, zu einer Positionierung, fiel kein Wort. Er benutzte weder das Wort Ukraine, noch gab es ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern dieses Krieges, noch Kritik an Putin. Es gab nur diesen einen Satz. Er will schweigen, weil in der Sprache der Kunst zu sprechen, sei für ihn ein Privileg. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, Neutralität und Schweigen ist gar nicht so ein Moment zurzeit. Also wie gesagt, dieser Opportunismus fiel dann plötzlich auf in diesem ganz aufgeladenen politischen Kann.
Da merkt man auch vielleicht, wer den in Anführungszeichen Luxus hat, sich politisch äußern zu können, oder?
Völlig richtig, ja.
Werfen wir mal einen Blick auf die Leinwand. Auffällig viele Künstlerinnen und Künstler sind uns als Figuren in den Filmen begegnet. Wie politisch verstehen die ihre Kunst?
Ja, jetzt könnten wir Bitteres Fest von Pedro Almodóvar mal nehmen und sagen, ja, das ist ein Film, da geht es einfach um die Grenzen, die einem Künstler eigentlich auferlegt sind. Wann wird er zum Vampir? Wie darf er sich an seiner Umgebung, an den Gefühlen anderer Menschen bedienen? Gut, das ist vielleicht nicht so politisch auf den ersten Blick, aber das Menschenbild, dieses Offene, was Almodóvar immer wieder einsetzt. Also jetzt, der Film spielt ja teilweise in den 90er Jahren und dann haben wir da auf einmal diese Frau, die mit einem Feuerwehrmann und mit einem Stripper zusammen ist. Also da kommt wieder so eine ganz andere Offenheit rein, was natürlich den Rechten auch nicht passt. Also man muss gar nicht so eindeutig politisch sein, sondern man kann das auf ganz vielen Ebenen in einem Film.
Aber es war schon auffällig, dass, wenn ein Film hier erzählt worden ist, war die Hauptfigur irgendwie in einem künstlerischen Beruf tätig. Sänger, Klavierspielerin, Musiker, Bildhauerin, Regisseure, Malerin. Wir hatten alles quer durch die durch das Künstlerdasein. Und das hat manchmal einen faden Beigeschmack, weil es hat was von Nabelschau. Gleichzeitig könnten wir uns fragen, die Kunst steht natürlich auch unterm Angriff. Die Frage, wozu braucht es sie noch? Sie ist zu teuer, wir müssen Kunst kürzen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das Kino sich selbst fragt, wozu braucht es diese Kunst noch und diese Künstler? Das sind ja auch Menschen, die wir da kennenlernen, die nicht in Saus und Braus leben, Geld haben und nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit. Das sind Menschen, die auch Probleme haben und auch sich selber fragen, wozu mache ich das eigentlich? Ich glaube, das war so eine Selbstbefragung des Kinos an dieser Stelle.
Ja, und es gab ja da auch immer wieder tolle Sätze oder Kurzauftritte, wie bei Penelope Cruz in Die schwarze Kugel. Da hat sie ja so eine Kabarettnummer, der Film spielt während des spanischen Bürgerkrieges. Und sie sagt, Travestie ist die Fantasie des Möglichen und der Krieg ist das Gegenteil. Und ich finde, da ist schon ziemlich viel mit gesagt.
Und was, Patrick, was du sagtest, von wegen die Frage, welche Rolle Kultur in unserer heutigen Welt spielt, die wird ja jetzt auch nochmal gerade in Frankreich besonders virulent, weil hier ja eine wahnsinnig große Diskussion gerade zugange ist, auch Aufregung, nämlich wegen des Senders Canal Plus, der dem ultrakonservativ-rechtsnationalen Milliardär Vincent Bolloré mehrheitsmäßig gehört. Und Bolloré hat nun auch die Kinokette UGC zu bisher einem Drittel übernommen. Und da haben sich französische Filmschaffende ja am Anfang des Festivals in einem Manifest sehr besorgt und warnend geäußert. Die Unterzeichner, darunter Juliette Binoche, fürchten eine, Zitat, rechtsextrem gesteuerte Produktions- und Verwertungskette. Daraufhin hat dann letztes Wochenende der von Bolloré eingesetzte Chef von Canal Plus, Maxime Saada, angekündigt, mit diesen 600 Unterzeichnern nicht mehr zu arbeiten. Und als Reaktion darauf setzten gleich nochmal 2000 weitere Filmschaffende ihren Namen unter das Manifest. Also das Ganze zog sich vom Anfang des Festivals bis jetzt hin. Steckt das französische Kino, steckt Frankreich mitten in einem Kulturkampf?
Absolut. Das waren ja erst auch die Verleger und die Schriftsteller in dem Verlag. Und jetzt sind es halt die Filmemacher, denn hier geht es ja auch wirklich um schwarze Listen, sagen wir doch, um was es geht in Wirklichkeit. Und auf diesen Listen stehen nationale Heiligtümer wie Juliette Binoche. Das muss man sich auch erstmal erlauben. Wir sehen auch, wie groß dieses Machtproblem ist. Das ist auch die Frage, übrigens auch wie in Amerika, nicht nur wer macht Kino, sondern wer hat auch die Macht über die Ausstrahlung des Kinos, über die Vertreibung, auf welchen Bildschirm erscheinen diese Filme. Das ist kein normaler Branchenstreit mehr. Wir sind hier wirklich mittendrin in einem kulturellen Machtkampf.
Und wenn man sich anguckt auf der Leinwand hier beim Festival, wie viele Filme mit Canal Plus Mitteln finanziert wurden, oder?
Und die dann immer ausgebuht worden.
Genau. Ja, ja.
Aber es geht ja auch weiter. Also es gibt ja auch das Centre National du Cinéma. Das ist vergleichbar mit unserer Filmförderanstalt. Und das haben die Rechten hier ja auch richtig auf dem Kicker. Sie sagen immer, ah, hier wird Geld aus dem Staatshaushalt ausgegeben, was aber gar nicht stimmt, weil das Geld kommt eben aus den Eintritten von Kinokarten oder von anderen audiovisuellen Verwertungsketten. Mhm. Aber auch da wird gesagt, oh, guck mal, wo unser Geld hingeht, keine Stars und sonst was, sondern so politische Themen. Also es ist wirklich ein Kulturkampf, wie ihr beide sagt.
Und habt ihr den Eindruck, dass man die Vorboten dieses Kulturkampfes vielleicht auch schon in den französischen Filmen spürt?
Ja, absolut. Man könnte sagen, das französische Kino war hier vor allem geschichtsbesessen von der eigenen Geschichte. Filme über die Résistance, über das Vichy-Regime, über die Kollaboration, über den Nationalhelden Nummer 1, über Charles de Gaulle. Das waren Filme, die diese republikanischen Ideale nochmal heraufbeschwören haben. Filme, die gefragt haben, was macht der Einzelne, wenn autoritäre Systeme stärker werden? Wie widersteht man? Passt man sich an? Arrangiert man sich? Das waren Filme, die zwar konkret in Geschichte verankert waren, sie haben aber offensichtlich von der Gegenwart gehandelt und wissen, dass nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen sind. Wird hier das Publikum vom Kino angesprochen und gefragt, was könnte denn passieren und wie würdest du handeln?
Ja, und genau, wir müssen da auch nur an eine Szene aus dem Film Moulin denken, über den französischen Resistance-Kämpfer Jean Moulin. In jedem Dorf steht ein Denkmal für ihn. Und in dieser Szene, kurz vor der Hinrichtung, singt er eben nochmal die Marseillaise. Und da hat es natürlich unheimlich viel Applaus im Kino gegeben.
Anke Lewicke und Patrick Wilinski mit Einschätzungen von der 79. Ausgabe des Filmfestivals hier in Cannes. In der nächsten Stunde sind Sie wieder da und dann geht es um die Filme im Wettbewerb, um weitere Filme. Die Filmfestspiele von Cannes gehen zu Ende. Heute Abend wird die Goldene Palme vergeben und einer der letzten Filme im Wettbewerb hatte gestern Premiere. Und zwar der deutsche Beitrag Das geträumte Abenteuer von Valeska Griesebach. Die Regisseurin von Sehnsucht und Western erzählt in dem Film von einer Archäologin in der bulgarisch-griechisch-türkischen Grenzregion, die einem alten Bekannten helfen will und dabei immer tiefer in kriminelle Strukturen gerät. Griesebach interessiert sich seit Jahren für europäische Grenzräume, für stille Begegnungen und die Frage, wie Menschen miteinander umgehen, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Welten kommen. Mit Das geträumte Abenteuer ist sie jetzt erstmals im Hauptwettbewerb von Cannes vertreten und ich habe sie vor der Premiere getroffen. Ja, Sie waren mit Western in Cannes in der Reihe Un certain regard. Wie fühlt es sich an, zurück zu sein in Cannes, dieses Mal im Wettbewerb?
Oh, es ist ganz wundervoll. Also so, ich habe auch bis vor kurzem war ich ja noch total in meinem Tunnel drin, den Film fertigzustellen. Mit der ganzen Unsicherheit sozusagen, wo wird er laufen, wo wird er seine Premiere haben. Wir haben dann auf dieses Datum hingearbeitet, aber irgendwann habe ich dann doch ganz schön Muffensausen bekommen. Und dann, als es dann auch noch der Wettbewerb geworden ist, war einfach ganz, ganz, ganz toll so. Für mich, für alle. Also ich freue mich auch so, dass ich das mit dem Team, mit den Darstellern feiern kann. Da gibt es einfach einen sehr persönlichen Moment, auch jenseits von so Glamour-Bildern oder so, dass es einfach persönlich ist, ist einfach ganz, ganz toll. Und ich glaube auch, dass Filme, das war auch die Erfahrung damals bei Western, einfach so eine Aufmerksamkeit kriegen hier, die ist sehr berührend und sehr, also für die bin ich einfach sehr, sehr dankbar.
Western hat auch schon in Bulgarien gespielt, in einer Grenzregion. Jetzt sind Sie in einer Grenzregion mit Das geträumte Abenteuer zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei. Ja, was reizt Sie an dieser Gegend und wie hat sich Ihr Verhältnis vielleicht auch zu Bulgarien und den zwei verschiedenen Regionen, aber Bulgarien geändert?
Ich glaube, für mich war es sehr schnell klar, nachdem wir Western dort gedreht haben, dass ich nochmal nach Bulgarien möchte, dass ich gerne noch einen Film da machen möchte. Es hat mich einfach beschäftigt, sozusagen, wie lange ich gebraucht habe, um mal nach Osteuropa zu fahren. So. Und dass mein Begriff von Europa einfach sehr limitiert ist. Und es ist natürlich klar, es war ein Klischee, das auszusprechen, wie viele unterschiedliche Gesichter Europa hat. Aber das hat mich irgendwie sehr, sehr beschäftigt, auch dass es sich Europa natürlich in Bulgarien wiederum ganz anders anfühlt als zum Beispiel jetzt in Berlin oder in Deutschland. Und die Grenze war einfach, also auch in meinem Interesse für Genre und zum Teil eben auch männliche Genres, war die Grenze einfach erstmal natürlich so als Zeichen, als Genre, als abenteuerlicher Raum interessant, so für eine Geschichte, also wo man einfach viele Fantasien hat von Schmuggel, Flucht, Versteck, die man auch so aus der Literatur und aus Büchern kennt. Und auf der anderen Seite einfach natürlich als ein ganz konkreter, realer, zeitgenössischer Raum, wenn wir über die europäische Außengrenze sprechen. Und das war dann aber trotzdem eben ein, auch habe ich auch wieder einen blinden Fleck entdeckt, als wir dann wirklich da, wo wir gedreht haben, angekommen sind, in Zwillingrad, das ist wirklich ganz im Osten von Bulgarien. Erst da habe ich verstanden, dass das der größte Grenzübergang Europas ist, der zweitgrößte der Welt, also auch so ein politisch, ökonomisch, strategisch wichtiger Ort, also alles aus dem Nahen Osten und der Türkei kommt da rein und geht da wieder raus. Es ist eine ganz andere Ecke als die Ecke, in der wir Western gedreht haben. Die Rhodopen, die Berge, in denen wir Western gedreht haben, die enden da. Also man sieht noch so den letzten Zipfel, aber trotzdem fährt man von einem Eck zum anderen halt 5 Stunden. Aber also, dass wir da geblieben sind, hatte einfach mit persönlichen Begegnungen zu tun. Also ich habe einfach so tolle Frauen da in Zwillingrad kennengelernt. Und das war dann auch der Grund, da immer wieder hinzufahren und dann auch plötzlich zu entscheiden, dass wir den Film da machen.
Wir sind am Anfang auch in diesem Grenzort, wo ein Protagonist, Said, hofft, da ein paar Geschäfte zu machen, auch so ein bisschen nicht ganz legale Geschäfte. Und er spricht mit ein paar Männern, die da eben schon sehr lange wohnen und die sagen, naja, aber früher war das ja alles ganz anders. Und da klingt auch so ein bisschen Nostalgie durch. Aber was ist das für eine Nostalgie? Denn wie wir erfahren, waren auch früher schon da nicht ganz legale Dinge, die gemacht wurden.
Ich glaube, die Nostalgie ist, wir haben eher, es gibt 2 Straßen, die zur Grenze führen. Es gibt die alte Straße, über die früher der ganze Grenzverkehr ging. Und seit ungefähr, ich glaube, 15 Jahren oder so, gibt es eben eine Autobahn. Und die hat alles übernommen. Und das ist eben auch eine riesige Autobahn mit riesigen Parkplätzen, wo auch alles an Lebensmitteln, was noch nach Europa reinkommt, geprüft wird und gecheckt wird. Und aber diese alte Straße, die gibt es eben auch noch. Es ging halt echt was ab. Ne? Die haben früher halt nach der Wende, glaube ich, wurden da zum Teil in Plastiktüten die Dollars über den Ladentisch geschoben. Und das ist natürlich auch eine Nostalgie, die einfach mit diesem, sich auch verbindet vielleicht mit all diesen Träumen von Demokratie, Kapitalismus. Wenn Leute sagen, wir haben alle davon geträumt, Millionär zu sein und haben im Laden, in der Garage einen Laden aufgemacht. Und das sind natürlich auch ambivalente Träume, weil manche eben auch geplatzt sind und man sich dann vielleicht manchmal auch damit dann verbindet, wenn man davon erzählt.
Ja, wir lernen auch im Film viele dieser Männer kennen, die diese Träume gelebt haben, die eben illegal geschmuggelt haben, die Sachen ausgegraben haben. Und wir lernen dann aber auch noch Veska kennen, die Archäologin ist und sie arbeitet da und gräbt Sachen auf mit einem Team. Sie ist in der Region geboren, aber weggegangen zum Studieren und ist jetzt für diese Arbeit zurückgekommen. Und sie wird interessanterweise, finde ich, immer wieder von den Leuten, die da wohnen, als Europäerin bezeichnet. Ja. Und das klingt auch nicht nur nach Kompliment. Es ist ein Chiffre wofür.
Das ist auch, ich glaube, es ist ein Chiffre für modern, wohlstrukturiert. Es ist interessant, wie nah Europa manchmal ist und wie weit weg Europa ist. Und gleichzeitig man das Gefühl hat, auch der Osten guckt viel mehr in den Westen als der Westen in den Osten. Und ich glaube, es gibt eine ganz große Kenntnis von Europa durch einfach viele, in jeder Familie gibt es jemanden, der quasi in Westeuropa arbeitet oder studiert oder Geld verdient. Und gleichzeitig fühlt sich Europa manchmal einfach ganz weit weg an. Also auch im Sinne von, wie weit kommt das Interesse zurück? Und es gibt auch Leute auf dem Land, die sagen, ich fahre nach Europa. Also obwohl natürlich Bulgarien Teil von Europa ist und Teil der Europäischen Union, gibt es, glaube ich, doch manchmal auch ein Gefühl von Zweiklassengesellschaft oder also auch, dass Arbeitskräfte rekrutiert werden. Oder also gleichzeitig wird natürlich auch der Begriff Europa auch geliebt, aber es ist halt auch mit einem Augenzwinkern.
Sie arbeitet jeden Tag da an diesem Ort, gräbt und gleichzeitig ist drumherum, kriegt man mit, da findet Menschenschmuggel statt, es finden illegale Grabungen statt. Diese Schichten der Vergangenheit, die sich verknüpfen mit dem Europa von heute, ist natürlich irgendwie total spannend, wie sie diese Welten verknüpfen. Ich könnte Sie fragen, was Sie daran interessiert, aber ich könnte Sie auch fragen, warum das Genre dafür vielleicht genau die richtige Form ist für Sie. Also, ja.
Ich glaube, ich bin halt sehr geprägt durch Genre. Ich habe habe früher einfach im Fernsehen ganz viele Genrefilme geguckt und habe mich halt auch sehr zu Hause gefühlt in diesen Filmen. Aber trotzdem sind es natürlich auch oft, wenn wir jetzt über Western- oder Abenteuergenre sprechen, eher männlich konnotierte Genres. Und ich kann da irgendwie reingehen, aber ich bin auch getrennt von diesen Genres. Und die erzählen uns aber viel, finde ich, halt auch über die Konstruktion von Gesellschaft und Geschlecht. Und es war für mich einfach interessant, jetzt für diesen Film auch eine Frauenfigur mit diesem Genre interagieren zu lassen oder dass sie plötzlich auch da reintritt. So. Also dass wir vielleicht mit einem Mann diese Geschichte beginnen, aber plötzlich gibt es so einen Wechsel zwischen ihm und ihr. Und die Archäologin war, glaube ich, einfach, ich hätte mir das nicht am Schreibtisch ausgedacht, da wäre mir das fast eher klischeehaft vorgekommen. Es war auch ein Geschenk plötzlich, dass ich mit jemandem an die Grenze gefahren bin und dann war plötzlich, war da eine Ausgrabungsstätte, da war eine Archäologin, die geleitet hat. Und der Ort hat mich einfach sehr berührt, direkt an der Grenze und auch, dass da Leute aus allen Schichten zusammenarbeiten und dieses Interesse haben für das, was da in der Erde verborgen ist, für Geschichten so. Und ich fand auch interessant, dass diese Archäologen oder Archäologinnen einen unheimlichen Blick fürs Detail hatten. Und das fand ich für die Figur als Vorzeichen interessant, dass sie guckt und dass sie wirklich guckt. Also dass ihr Blick auch ihr gehört. So. Und es ist nicht die anderen sind, die gucken, sondern sie guckt.
Also es ist der Western, der deutlich durchkommt, aber eben auch die Archäologin lässt sich ja dann auf eine kleine Abenteuergeschichte ein mit Mafia und allem Möglichen. Also da rutscht es fast so ein bisschen ins Mafia-Genre, auch das offensichtlich, was sie sehr interessiert, oder? Aber wie kam sie darauf, auch dieses Genre mit einzubeziehen?
Ich glaube, das ging einfach so Hand in Hand, dass natürlich, wenn man jetzt also eine Geschichte wählt, in der sozusagen auch dieses kriegerische Motiv verhandelt wird, von wer gewinnt, wer verliert, wer ist schwach, wer ist stark, top and bottom, wer ist unten, wer ist oben. Und man an der Grenze eine Geschichte erzählt, natürlich Handel zwangsläufig eine Rolle spielt und mit Handel natürlich letztendlich auch in irgendeiner Form auch die Mafia oder etwas, was der Mafia nahe ist.
Wie groß ist das Team, das jetzt eigentlich dann die Premiere hier erlebt? Denn im Film selber sind natürlich sehr, sehr viele dabei.
Also ich habe jetzt neulich irgendwie gezählt, es sind 12 Darstellerinnen da, es sind viele Leute vom Team da. Ich vermisse auch ein paar Leute, die jetzt einfach aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht da sein können. Aber wir haben versucht, möglichst viele Leute hier nach Cannes zu bringen, damit wir das zusammen erleben können.
Ja, und auch gefeiert hat das Team ausgiebig. Der Film wurde nach der Premiere mit Standing Ovations bedacht. Ich habe mit der Regisseurin von Das geträumte Abenteuer gesprochen, mit Valeska Griesebach. Der Film läuft hier im Wettbewerb von Cannes und ob der Film einen Preis gewinnt, das erfahren wir heute Abend. Der Filmmarkt von Cannes, der ist seit einigen Tagen vorbei. Beim Marché du Film, dem wichtigsten Handelsplatz der internationalen Filmindustrie, da fiel vor allem auf, Hollywood hielt sich auffallend zurück, Streamingdienste investieren vorsichtiger und überall wurde über künstliche Intelligenz diskutiert. All das intensiv verfolgt hat Scott Roxborough, Europachef des Branchenmagazins The Hollywood Reporter. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt zu uns ins Studio gekommen ist. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, Herr Roxborough, viele Beobachter sagen, Cannes wirkt dieses Jahr weniger wie Hollywood-Spektakel und noch stärker wie ein Festival des Autorenkinos. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, sicher. Ich meine, Cannes ist kein Hollywood-Festival. Es ist eigentlich ein Autorenfestival, aber Hollywood hat immer hier einen Platz gehabt und es gab immer große Studiofilme, die hier präsentiert werden. Letztes Jahr Tom Cruises im letzten Mission Impossible-Film zum Beispiel. Es gab Star Wars-Filme hier, Indiana Jones-Filme hier, die Premieren hatten. Dieses Jahr fehlte das. Es gab keine große Studiofilm und man hat es gemerkt, finde ich. Wirklich das für mich das größte roten Teppich, wo am meisten los war, war beim Fast and the Furious, einer 20 Jahre alten Actionfilm, die hier als Klassiker präsentiert wurde um Mitternacht. Und es war brechend voll am roten Teppich. Und die Leute haben alle Vin Diesel gejubelt, nicht wirklich ein Cannes-Darsteller. Aber dieser, ja, sag ich mal, Hollywood-Glam hat ein bisschen hier diesmal gefehlt. Und das merkte man. Und ich hoffe, dass es wieder zurückkehrt, weil ohne Hollywood ist Cannes auch nicht so schön, wie es sein kann.
Ja, wird denn Hollywood zurückkehren oder erleben wir gerade das Ende der klassischen Hollywood, des Hollywood-Auftritts in Cannes?
Ja, man wird dann sehen. Ich bin sicher, dass Cannes Hollywood zurückhaben möchte. Die wissen, dass es so ein Zugpferd ist für alles andere. Auch bringt viel Aufmerksamkeit auf die anderen Filme, die hier sind, weil ein anderes Publikum aufmerksam drauf blickt und mehr darüber berichtet wird und so weiter. Aber man erlebt zurzeit eine Veränderung in die Strategie von den Studios, was die großen Filmfestivals betrifft. Und man hat auch gesehen, zum Beispiel auf die Berlinale dieses Jahr, dass es auch keine Studioproduktionen zu sehen waren. Ich bin der Meinung, dass die Studios ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Die haben ein bisschen Angst, sich auf großen Festivals zu präsentieren, wo die nicht mehr die Kontrolle haben, drüber, wie darüber berichtet wird, wie die Kritiker was dazu sagen, und dass ihre Filme vielleicht kaputt gemacht werden, bevor die eine Chance haben, die wirklich ein zahlendes Publikum zu präsentieren. Man wird mal sehen, ob Cannes das die Kurve kriegt und die Studios überzeugen kann, wieder ihre große Filme hier zurückzubringen. Aber ich bin mir nicht sicher, weil viele Studios haben gemerkt, dass die die Festivals nicht unbedingt brauchen. Die können direkt an das Publikum gehen und haben mehr Erfolg damit.
Und haben nicht diesen Unsicherheitsfaktor, falls die Kritiker hier das in der Luft zerreißen. Wie sieht es denn mit der US-Independent-Szene aus? Inwieweit steckt die denn in der Krise und merkt man das auch, hat man das auch beim Filmmarkt gemerkt?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die man hat hier ein paar amerikanische Indie-Filme im Programm gehabt. Paper Tiger, amerikanische Indie-Film von James Gray, The Man I Love von Ira Sachs. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, dass diese Filme eigentlich durch Europa hauptsächlich finanziert werden. Und das ist typisch für die amerikanische Indie-Szene zurzeit, weil es ist wahnsinnig schwierig, Geld zusammenzukriegen, um eine unabhängige amerikanische Film zu machen. Es ist viel teurer in Amerika zu produzieren als in Europa zum Beispiel, und man hat nicht die alternative Finanzierungsmöglichkeiten, weil man hat nicht die Unterstützung durch Filmförderung und so weiter, die man in Europa hat. Die amerikanische Indie-Szene steckt schon wirklich in eine Krise, und viele gucken noch Modellen aus Europa, um überhaupt zu überleben. Und das wird hier widerspiegelt im Markt hier in Cannes.
Auffällig war in diesem Jahr ja die starke Präsenz europäischer und asiatischer Autorenfilmer. Verschiebt sich das kreative Zentrum des Weltkinos vielleicht gerade weg von den USA?
Ja, die kreative, ich würde sagen, die finanzielle Schwerpunkt verschiebt sich, weil es ist viel einfacher, Filme aus Europa oder aus Asien zu finanzieren, diese Arthouse-Filme zu finanzieren. Und man findet auch jetzt durch den Erfolg von bestimmten Streaming-Diensten, dass diese Filme einen Marktwert haben außerhalb ihrer eigenen Länder. Es gab zum Beispiel einen Film hier, Hope, von einem koreanischen Regisseur, so eine Sci-Fi-Monster-Filme, obwohl es im Wettbewerb gelaufen ist, fand ich sehr, sehr schön. Und vor 10 Jahren hätte man gedacht, so ein koreanischer Science-Fiction-Film, das hat keinen Marktwert außerhalb Asien. Aber heutzutage ist es ganz anders. Man kann diese Filme auch weltweit rausbringen, besonders auf einen Streamer. Und die haben ein Publikum und die haben einen Marktwert. Und dadurch wird es einfacher, diese Filme zu finanzieren und international rauszubringen. Und das war früher ganz anders.
Also das heißt, die Streamingdienste sind mächtiger geworden, oder anders gefragt, welche Rolle spielen Plattformen wie Mubi für die internationale Filmkultur?
Ja, Mubi ist interessant. Ich habe Netflix erwähnt, weil natürlich sie sind so dominant weltweit. Mhm. Mubi ist was anderes. Die sind eine Nischenplattform für Arthouse-Filmliebhaber. Die haben schon eine Position erobert, sage ich mal. Aber ihre Publikum ist viel, viel kleiner. Aber die gewinnen an Stärke, und diese Art Streaming-Plattform gewinnen schon an Stärke. Es ist noch abzuwarten, ob das bedeutet, dass der Markt sich schon verschiebt und das Arthouse-Kino, was hauptsächlich in die Kinos abgespielt wird und hauptsächlich seinen Wert im Theater hat, sag ich mal, und in Kinosaalen hat, auf Streaming-Diensten verschiebt, weil die ganz großen Player, Netflix, Amazon, Apple, sind immer noch sehr Mainstream-Streaming unterwegs, und die Filme, die die aussuchen, sind hauptsächlich diese Art Filme. Die kaufen ab und zu eine Arthouse-Film und bringen das auch raus, aber die haben für den ganzen Independent-Arthouse-Markt nicht so die Bedeutung, die man gerne sehen würde.
Was wir in den letzten Jahren auch immer gesehen haben, ist, dass von Cannes, obwohl es im Mai ist und die Oscars erst dann im März nächstes Jahr, dass sich hier Oscar-Kandidaten in Positionen bringen. Das ist eine gemeine Frage, aber ich frage es trotzdem. trotzdem, schält sich schon sowas heraus, so ein Oscar-Kandidat?
Ja, ich weiß nicht, ich sollte gar nichts sagen, weil in 3-4 Monate werde ich ganz blöd aussehen, weil keine von denen hier vielleicht den Rennen machen. Aber letztes Jahr hat man gesehen, der Palmgewinner, es war nur ein Unfall von Jafar Panahi, der iranische Regisseur, hat es bis zum Oscar geschafft. Sentimental Value, norwegischer Film, hat den Oscar dann gewonnen, hier einen Preis gewonnen und dann den Oscar ein Jahr später. Und ich bin ziemlich sicher, dass viele Filme hier, die heute Abend gewinnen hier in Cannes, Chancen haben werden für den Oscars. Besonders in die früher genannte fremdsprachige Kategorie. Darauf wird sehr viel geschaut, was denken kann. Und das ist auch teilweise eine Strategie für die Verleiher, die diese Filme kaufen, besonders für Amerika, weil mit dieser Oscar-Kampagne können die wirklich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die sonst teuer kaufen müssten in Marketinggelder. Und dafür schaffen die eine bestimmte Aufmerksamkeit, die auch nachher in die Kinos sich auszahlen kann.
Das heißt, wir müssen aber noch die Preisverleihung abwarten. Das ist die Währung, die dann zählt. Jetzt gibt es noch nichts, was sich in Stellung bringt.
Eigentlich schon. Es gibt ein paar kleinere Filme. Sony Pictures Classics, die wirklich ein Oscar-König ist, hat 2 kleinere Filme hier schon gekauft. Eine Animationsfilm aus Frankreich und eine Dokumentarfilm. Und ich bin ziemlich sicher, dass die extra dafür eingekauft haben, um damit Oscar-Kampagnen zu machen, weil das ist ihren Geschäft. Aber die sind eher so kleinere Filme, die irgendwie große Filme, über die man während der Oscar-Rennen reden werden, werden, glaube ich, hauptsächlich heute Abend entschieden, wer gewinnt, und dann die haben vielleicht eine Chance, den Rennen zu machen.
Dann noch ein anderes Thema, KI war sehr, sehr wichtig auf dem Markt. Eines der großen Diskussionsthemen, wie emotional oder existenziell wird diese Debatte geführt?
Ja, ganz anders als vor einem Jahr eigentlich, weil früher war es wirklich eine existenzielle Frage und es war wirklich eine bist du dafür oder dagegen Rede. Jetzt ist es schon ganz anders. Cannes selber hat gesagt, wir werden keine Filme mit KI im Wettbewerb haben, aber im Markt sind es unglaublich viele Filme, die teils oder ganz mit KI arbeiten, und die Diskussion mit den Produzenten und mit den Kreativen, die ich hier geführt habe, zeigt, dass die ganz anders damit umgehen, dass fast alle das akzeptiert haben, dass KI kommt in irgendeiner Form und dass entweder man das jetzt einsetzt oder versucht zu verstehen, wie man das richtig einsetzen kann, oder man wird überrannt von die Tech-Firmen, die das auf ihren Art machen möchten. Insofern ist es schon eine ganz andere Umgang mit dieser Technologie, und ich erwarte, dass nächstes Jahr in Cannes es ziemlich normal sein wird, zumindest auf dem Markt, wenn nicht auf dem Festival, viele Filme zu sehen, die auf verschiedene Art und Weise, entweder in der Produktion oder in der Postproduktion oder in der Arbeitsweise, KI einsetzen. Es ist nicht mehr so verboten wie früher.
Da bin ich gespannt auf nächstes Jahr. Dann werden wir hier wieder sitzen und dann werde ich diese Frage stellen. Der Filmmarkt bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals in Cannes. Ich habe darüber mit dem Branchenexperten Scott Roxborough vom Hollywood Reporter gesprochen. Vielen Dank.
Gute Zeit.
Deutschlandfunk Kultur auf den letzten Metern hier beim Filmfestival in Cannes. Heute werden hier in Cannes die Preise im Wettbewerb verliehen, aber schon gestern gab es Preise in der Reihe Un certain regard. Und es gab eine sehr frohe Nachricht, die Jurypräsidentin verkündete, die französische Schauspielerin Leila Bekti.
On ne peut pas écrire un deuil avec des mots. Un deuil, ça se vit simplement. Et cette œuvre, c'est cela. C'est le vécu du deuil. Et ça nous a bouleversés, comme ce soleil qui, dans votre film, Sandra Wollner, refuse de se coucher. Bravo à Every Time.
Ja, die österreichische Regisseurin Sandra Wollner hat den Hauptpreis der Reihe gewonnen für ihren Film Every Time. Die Jury hat beeindruckt, wie präzise und körperlich Sandra Wollner etwas erzählt, das sich kaum beschreiben lässt, nämlich die Trauer. Im Zentrum des Films steht eine Familie nach dem Tod der älteren Tochter Jessie. Ein Jahr später nimmt die Mutter, gespielt von Birgit Minichmayr, den jugendlichen Lux bei sich auf. Ausgerechnet den Jungen, den viele heimlich für Jessys Tod verantwortlich machen. Gemeinsam reisen sie schließlich nach Teneriffa, in den Urlaub, den die Familie ursprünglich mit Jessy geplant hatte. Dort verschwimmen Erinnerung und Gegenwart immer stärker. Ich habe mit Sandra Wollner vor der Preisverleihung über ihren Film gesprochen und erstmal ging es um Cannes.
Also ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein, aber es ist schon auch, dass der Trubel drumherum recht wenig mit dem eigentlichen Schaffen zu tun hat. Aber es ist schön, aber es ist auch bizarr auf eine Weise. Und ich fühle mich aber sehr gut aufgehoben. Es ist das wichtigste, vermeintlich wichtigste Festival der Welt. Es scheint die Sonne. Ich freue mich, dass wir den Film hier in die Welt lassen dürfen.
Every Time beginnt mit einem Tod, einem Sturz, der alles verändert. Jessy hat von ihrem Freund Drogen bekommen und ja, fällt vom Hochhaus. Danach entspinnt sich eine Geschichte um Trauer, Schuld, Weitermachen. Was hat sie an dieser Konstellation Mutter, Tochter, in Anführungszeichen Schuldiger, nämlich der Freund, interessiert?
Na, ich habe in meinem Leben ähnliche Personen getroffen. Und tatsächlich trage ich die jetzt schon eine ganze Weile mit mir rum und die haben mein Eigenleben entwickelt und haben diese merkwürdige Beziehung, An- und Abstoß zwischen der Mutter und dem Sohn, dem alle die Schuld geben, fand ich einfach faszinierend, weil sie in so einem Zwiespalt hängen bleiben, an einem Ort, an dem mehrere Dinge gleichzeitig wahr sind, nämlich er ist nicht schuldig, aber er ist auch nicht unschuldig. Sie will ihm vergeben, aber sie will ihm auch auf keinen Fall vergeben. Und ich finde diese Ambiguität und diese Zwiespalt, dem wir ja in unserem echten Leben auch öfters begegnen, weil es gibt Momente, in denen wir mehreren Wahrheiten gleichzeitig ausgesetzt sind und auch wenn wir dazu neigen, sehr schnell und sofort auf eine Seite zu springen, gibt es Momente, in denen wir das nicht können. Und das ist eigentlich die Reibung, die mich an diesen Figuren interessiert hat und die ein bisschen zum Kern des gesamten Films wurde und die auf einer anderen Ebene auch dieses Ende, das letzte Kapitel dieses Films bestimmt. Mhm. Wahrheiten, die nebeneinander existieren und die wir aushalten müssen.
Ella, die Mutter, gespielt von Birgit Minichmayr, ist ja eine Figur, die ja ganz besonders an so bestimmten Routinen festhält. Also sie kümmert sich um Schule, Einkaufen, Abendessen und hat dabei auch so eine verletzliche Rotzigkeit, finde ich, in dem Willen unbedingt weiterzumachen. Und sie zeigen auch ganz viel Alltag. Was hat sie an diesem Weiterfunktionieren im Alltag nach einer Katastrophe interessiert?
Na, mich hat nicht interessiert die Ausmalkung des eigentlichen dramatischen Moments, die Nachstellung dessen. Ich hatte kein Interesse daran, diesen Schmerz eins zu eins abzubilden. Und ich denke, mir war immer klar, dass diese Figur Ella eine sehr pragmatische Person ist. Sie steht am Friedhof ein Jahr nach dem Tod ihrer Tochter und führt ein Arbeitsgespräch auf dem Telefon, weil das gleichzeitig laufen muss. Und sie ist eine Figur, die das tut, was sie auch zu Beginn schon tut. Sie ist Mutter und organisiert das Leben ihrer Kinder und nunmehr nur ihres Kindes. Und
genau,
tatsächlich,
es gibt noch ein zweites Kind. Genau.
Genau, und das ist schon auch einer der Hauptgründe, warum sie sich dem nicht hingeben kann. Ich glaube, es gibt ein kurzes Schwarz in der Zwischenzeit, bevor wir dort ankommen an diesem Grab, nachdem wir nach dieser Tragödie. In diesem kurzen Schwarz steckt, glaube ich, die Zeit drinnen, in der diese Person nicht von der Couch aufstehen konnte, in der gar nichts möglich war. Aber die wollte ich nicht abbilden. Was mich eben interessiert hat, war die Figur, die weiter funktionieren muss, weil sie noch eine Tochter hat, weil sie gar nicht die Möglichkeit hat, sich dem hinzugeben auf eine Weise. Sie muss es am Laufen halten. Und das fand ich spannend. Und natürlich finde ich in den Alltäglichkeiten, wir sehen ganz zu Beginn die Dreierkonstellation Familie, wie sie entlang läuft, wie sie sich kabbeln, wie sie sich übers Abendessen unterhalten. Die Kamera schwenkt ihnen hinterher und sehen dann kurze Zeit später, einige Minuten später, 20 Minuten später im Film, dasselbe Bild am Friedhof. Eine ähnliche Konstellation, es sind aber nur noch zwei. Sie unterhalten sich darüber, was sie heute Abend essen sollen. Es ist ein alltägliches Gespräch. Und dieser Alltag hört ja nicht auf. Und das fand ich interessant daran.
Ja, weil wir Zuschauenden haben ja nicht dieses Jahr, sondern wir sehen dann nur plötzlich die Leerstelle. Die Mutter kann auch lange nicht aussprechen, was in ihr vorgeht. Welche Rolle spielt das Nichtgesagte in dem Film?
Das Nichtgesagte ist das, was die ganze Zeit unter diesem Film schlummert. Das Reale, das nicht ausgesprochene, das quasi Unterdrückte, das sich dann ganz allmählich an die Oberfläche schält. Das war auch eigentlich formal das, was mich interessiert hat, ein geerdetes Drama mit Menschen, die gar nicht in der Lage sind, das auszusprechen. Oder es gibt bestimmt Punkte, an denen sie auch darüber gesprochen haben. Die sehen wir aber nicht. Und es hätte auch nichts geändert, wenn sie darüber sprechen, weil es macht es nicht ungeschehen. Und das, was unausgesprochen ist, kommt allmählich an die Oberfläche und entfaltet sich dann im letzten Kapitel.
Schon in Ihrem anderen Film The Trouble with Being Born haben Sie sich beschäftigt mit Erinnerungen, mit Verlust, mit künstlicher Wiederkehr. Sehen Sie in der Hinsicht diesen Film Every Time auch ein bisschen als Weiterführung dieses Themas?
Ich sehe eine Weiterführung in all meinen drei Filmen. Mein erster Film, Das unmögliche Bild, spielte in den 50er Jahren und war eigentlich, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir den gedreht haben, 2015, aber das war eigentlich der Versuch abzubilden, wie sich eine Erinnerung anfühlen könnte, wie könnte eine Erinnerung Erinnerung werden. Und alle drei Filme spielen auf eine Weise in diesem Kosmos. In diesem selben Everytime-Kosmos, in dem sich Erinnerungen und Imaginationen auf eine Weise überschneiden. Und was mich daran so anzieht, ich glaube, auch dazu habe ich nichts Neues, Großes, Philosophisches beizutragen. Es ist einfach so, ich habe das Gefühl, wir Menschen sind, abgesehen davon, dass ein großer, wichtiger Teil unser Körper ist, wir sind Geisteswesen, ein Großteil unseres Lebens besteht darin, Fiktionen zu erstellen. Jeden Moment unseres Tages, in jeder Sekunde kategorisieren wir Dinge. Ohne diese Fiktionen würden wir in einem absoluten Chaos verschwinden. Und Teil dessen sind natürlich, Teil unserer Identität sind Erinnerungen und Vorstellungen, die sehr nahe beieinander liegen. Und das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ob ich da beim nächsten Film rauskomme, werde ich mal sehen.
Die drei, also Lux, der ehemalige Freund, und Melly und die Mutter fahren dann nach Teneriffa. Und in der zweiten Hälfte kippt dieser Film ins Unwirkliche. Also Zeit steht still, Realität verschiebt sich. Warum war dieser Schritt ins Fantastische notwendig?
Das war die formale Grundidee dieses Films. Es ist etwas, was in unserem aller Leben nicht passieren kann. Wir können nichts ungeschehen machen, was eine derartige Dramatik hat. Das ist nicht möglich. Kino kann das machen. Kino ist dafür da. Kino ist dafür da. Kino ist immer da, um die Geister an die Oberfläche zu holen und Tote zum Leben zu erwecken, auch wenn das nicht das Thema ist. Wir filmen Dinge ab. Und sie sind bereits tot in dem Moment, als wir sie gefilmt haben und bringen sie auf die Leinwand. Und Kino ist quasi die große Seance, immer, immer gewesen. Für mich ist es so, dass sich quasi neue Realitäten und Gleichzeitigkeiten nebeneinander stellen. Und das hat mich interessiert. Und alles, was wir hier sehen, ist für mich wahr. Und es sind mehrere Realitäten gleichzeitig. Und das müssen diese Figuren aushalten. Und das wollte ich in diesem Film nicht auflösen, sondern diesen merkwürdigen, flirrenden Zustand, in dem sie sich aufhalten, umarmen.
Die Regisseurin Sandra Wollner, ihr Film Every Time lief hier in Cannes in der Sektion Un certain regard und hat dort den Hauptpreis gewonnen. Bei mir im Studio von Radio France sitzen immer noch Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Und natürlich spekulieren wir hier schon seit Tagen, wer heute Abend die begehrte Goldene Palme in Empfang nehmen wird. Und wir fragen uns, was war das für ein Jahrgang? Konnte er uns überzeugen? Welche Filme haben uns aus der Reserve gelockt? Welche haben uns verärgert? Anke, Patrick, mit Blick auf den Wettbewerb. Erstmal, war es ein guter Jahrgang?
Also ich fand diesen Jahrgang erstmal erstaunlich widersprüchlich. Also es war jetzt kein Cannes, wo bei dem die Meisterwerke im Minutentakt vom Himmel gefallen wären. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass viele Autorenfilme, die wir schon kennen, solide Arbeiten abgeliefert haben, aber jetzt nicht überwältigend. Ich glaube auch, dass da Cannes so ein bisschen Opfer seiner Freundespolitik geworden ist. Der Film Everytime von Sandra Wollner, die wir gerade gehört haben, der hätte hier locker im Wettbewerb stattfinden müssen. Es wäre eine richtig große Entdeckung gewesen, auch preisverdächtig. Gleichzeitig, wir haben es ja am Anfang der Sendung gesagt, es war ein Fest, Festival voller Debatten, voller politischer Aufladung. Also vielleicht jetzt nicht ästhetisch der explosivste Jahrgang, aber als politisches Stimmungsbarometer war hier wirklich was los.
Ja, bei mir ist es so gewesen, dass ich häufig im Kino saß und hat mich gefragt, oh, warum läuft denn dieser Film jetzt im Wettbewerb? Also der Monsterfilm Hope, der ja eben schon hier erwähnt wurde, der mag unterhaltsam sein, aber er erfindet das Genre nicht neu. Hat für mich wirklich nichts im Wettbewerb zu suchen. Oder dann gab es ja gestern am Ende diesen französischen Tatort, der auch bei den Bewertungen ziemlich schlecht ankam.
Wobei die Besetzung mit Monica Bellucci hochkarätiger
war genau, als beim Tatort. Ja, und genau deshalb ist es einfach, dass der Film dann hier im Wettbewerb landet, damit sie am Ende des Tages oder des Festivals nochmal einen großen roten Teppich haben. Also das ist schon, finde ich, ganz schön offensichtlich hier programmiert. Aber Patrick, ich würde dir jetzt schon mal recht geben, es gibt irgendwie, dass diese 22 Wettbewerbsfilme haben auch eine Erzählung ergeben. Das fand ich dann doch wieder ganz spannend.
Okay, eine Erzählung. Magst du die gleich ausführen oder sollen wir in die einzelnen Erzählungen gehen?
In die einzelnen Erzählungen, dann kommen wir zum großen Ganzen.
Dachte, hätte ich jetzt auch interessant gefunden. Also ein roter Faden, der sich durchzog, war der Erste und Zweite Weltkrieg, also die Gewaltgeschichte Europas. Über die französischen Filme zu dem Thema haben wir ja schon ganz kurz zumindest geredet. Aber wie erklärt ihr euch das und wie nähern sich die Filme diesem Thema?
Man hat ja fast den Eindruck, auch Europa schaut hier in Cannes in den historischen Spiegel, um die Gegenwart zu lesen. Also La Bola Negra zum Beispiel, nur ein Beispiel, dieser spanische Film, der erzählt über drei Zeitebenen hinweg, 1930, 1937 und 2017, erstmal queeres Begehren, aber auch politische Repression, historische Erinnerungen, die werden alle miteinander verknüpft über Federico García Lorca, der schwebt so wie ein Geist über den Film, dieser große Poet und Künstler, dessen Ermordung ja durch die Faschisten bis heute so ein gewaltsames Verstummen ist, einer anderen freien Möglichkeit in Europa zu leben. Und das fand ich ganz interessant an dem Film. Also viele Filme erzählen die Geschichte nicht als abgeschlossen. Das ist, glaube ich, das. Sie holen die Geister der Vergangenheit, wie Sandra Wollner gerade gesagt hat im Interview, um zu fragen, war das damals schon zu Ende oder geht das heute noch weiter? Ne?
In dem Zusammenhang ist ja sicher Coward von dem belgischen Regisseur Lucas Dont noch ganz interessant. Ja. Also hier geht es um die Gewaltgeschichte während des Ersten Weltkrieges. Wir sind in den Schützengräben, lernen eben diese jungen Männer kennen. Und es gibt ein paar, die eben Travestie machen, um sozusagen die anderen noch bei Laune zu halten. Und da gibt es dann eine Liebesgeschichte. Und ich finde es ganz interessant, dass wir da in diesem Film zwei Formen des männlichen Körpers kennenlernen. Einmal der, der im Krieg ist, der verwundet wird. Und einmal dann wieder den auch verletzlichen Körper, der sich aber verliebt hat, der sich nach einem anderen Mann sehnt. Das auch noch mal in der Vergangenheit zu erzählen, hat natürlich was mit dem Krieg zu tun, mit der Gewalt, aber es geht auch, gleichzeitig hat der Film was ganz Abstraktes.
Und schließlich natürlich der seltsamste Film vielleicht, dieser Notre Salut aus Frankreich, der die Geschichte eines Mitläufers im Vichy-Regime erzählt, aber dokumentarisch. Das ist so wie eine Folge The Office trifft auf Marcel Ophüls. Also so einen historischen Film, so einen Zugang zu so einem Stoff habe ich selten gesehen. Aber es ist natürlich einer, der zeigt, dass auch Verwaltungsfiguren Teil eines Systems werden. Der will ja nichts wirklich, ist ja kein Held. Ne? Er will ja irgendwie Arbeit haben, Besprechungen, organisierte Abläufe. Das ist ein sehr seltsamer, verstörender Film mit keiner wirklichen Sympathiefigur, dem wir 2,5 Stunden dabei folgen, wie er sich arrangiert. Ja,
ja, viele sagen ja auch, der Film hat, weil du gerade dokumentarisch sagst, was von dem kürzlich verstorbenen Frederick Wiseman, weil er ja genau reingeht in die ganze Bürokratie und guckt, wie eben, dann werden eben Franzosen, wenn wir die Franzosen behalten können, geben wir euch aber 200 Spanier für die Zwangsarbeit. Also wie das alles verhandelt wird. Und ich finde diesen Darsteller, Swan Allo, wirklich, der sollte für mich diesen Hauptpreis heute Abend als bester Darsteller bekommen. Weil der hat eine Leere über 2 Stunden. Man weiß gar nicht, was ihn bewegt, was ihn antreibt. Und diese Leere zu spielen, das hat auch was von der Mann ohne Eigenschaft. Das fand ich schon ziemlich eindrücklich.
Also viel häufig auch die moralische Frage, welche Rolle spielt der Einzelne, das Individuum in der Gesellschaft, in einer faschistischen Gesellschaft häufig. Auf Vaterland sollten wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen von Pawlikowski, der lief ja zum Beginn des Festivals, knüpft aber auch an die Gewaltgeschichte an, oder mit Thomas Mann und seiner Tochter Erika Mann, die eben durch das zerstörte Deutschland reisen.
Ja, total. Also die Filme, über die wir gerade gesprochen haben, zeigen ja, wie der Einzelne reingezogen wird, das System. Und bei Pawlikowski geht es darum, was passiert schon nach der Katastrophe? Ne? Wie kann man sich da arrangieren? Was ist das für eine Welt, die auf mich wartet? Das ist ja auch die Pointe. Der Krieg ist vorbei in diesem Film, aber irgendwie ist nichts wirklich vorbei. Und wenn wir mit Thomas Mann da in diese Gesichter in Westdeutschland gucken, das sich gerade neu sortiert, die alten Eliten richten sich irgendwie wieder ein in diesen Gemäuern von Frankfurt am Main. Und im Osten entsteht schon die nächste ideologische Verhärtung. Und mittendrin ist da dieser Thomas Mann, der nach Hause kommen will. Aber es gibt dieses Zuhause nicht. Und das ist eine sehr schöne melancholische Variation dieses historischen Motivs, über das wir gerade sprachen. Und spricht nochmal über die Möglichkeit, wie kann man weiterleben nach der Katastrophe, nicht mehr in der Katastrophe.
Ja, aber gleichzeitig, indem der Film eben neue Perspektiven auf die Historie aufwirft, wirft er ja auch Fragen für unsere Gegenwart auf. Also wer sind heute die Mitläufer? Sind wir nicht vielleicht auch Mitläufer? Sind es vielleicht die ganz kleinen Dinge, die wir machen müssen, um uns nicht dem System zu beugen? Und ich würde jetzt gerne noch mal einen Sprung machen, und zwar 30 Jahre später, weil Paper Tiger, finde ich, ist in diesem Zusammenhang von James Gray auch noch interessant, weil der spielt dann eben am Ende des Kalten Krieges, die Sowjetrepublik ist zusammengebrochen und auf einmal kommen ganz viele Russen nach New York und machen da eine andere Art von Mafia auf als die italienische. Also das finde ich auch ganz interessant, wie da diese Zusammenhänge zwischen Europa, USA, wie das alles so weitergeht. Eine andere Form vielleicht von Kalter Krieg.
Also viele Filme, die in die nähere oder weitere Vergangenheit blicken, aber durchaus ja auch einige Filme, die in der Gegenwart spielen. Wie blicken diese Filme des Festivals auf das, was uns gerade bewegt?
Ja, nehmen wir mal vielleicht den schärfsten Gegenwartsfilm des Wettbewerbs, Fjord, des Rumänen Christian Mungiu, der mal raus ist aus Rumänien, nach Norwegen. Liberaler und westlicher wird es ja in Europa fast gar nicht. Und er konfrontiert eigentlich unsere täglichen politischen Debatten. Da kommt eine hochreligiöse Familie mit 5 Kindern, ihrem Glauben sehr verhaftet ist, in dieses sehr liberale Norwegen, und plötzlich sieht man an den Kindern Schlagspuren, blaue Flecken. Und dann greift der norwegische Sozialstaat ein und nimmt diese Kinder weg. Und was dieser Film eigentlich verhandelt, ist die Frage, wie liberal ist das Liberale, wann darf der Staat eingreifen und wann ist der Eingriff eines liberalen Staates auch eine Gewalt? Darf ich meine Kinder erziehen, wie ich möchte, und wo sind da die Grenzen? Und wenn man das abstrahiert, geht es eigentlich um unsere, wie viel Konservatives darf ich erlauben, dürfen die Linken das sagen? Unsere täglichen politischen Konflikte zeigen sich da.
Ja, aber auch hier können wir die Geschichte auch wieder auf den Einzelnen übertragen, weil der Film spricht uns ja auch an. Sind wir vielleicht manchmal zu selbstgerecht in unserer liberalen Haltung? Fühlen wir uns nicht einfach zu sicher? Also der Film hat mich in seiner ruhigen Form wirklich aufgewühlt. Ich habe mich selbst einfach damit ziemlich identifiziert. Und ich finde es dann interessant, wie dann der Westen, also Norwegen, auf einmal wieder die Grenzen zum Osten regelrecht im übertragenen Sinne hochzieht.
Zu guter Letzt die Frage, zu der wir kommen müssen: Wenn ihr heute Abend die Goldene Palme vergeben dürftet, wem würdet ihr die begehrte Trophäe in die Hand drücken? Oder vielleicht auch, was meint ihr, wer sie bekommt?
Also bei mir gehen Kopf und Herz auseinander dieses Jahr. Der Kopf sagt Fatherland oder Fjord. Mein Herz hängt an dem japanischen Film All of the Sudden von Hamaguchi, weil er auch sagt, was können wir noch machen? Diese müden Körper, die wir haben. Wie können wir weiterleben? Keine Revolution, sondern eine Reform. Zärtlichkeit statt Gewalt. Warum mal nicht Revolution statt Pathos? Das war ein Film, der mich wirklich tief bewegt hat.
Ja, ich würde mir doch Notre Salut wünschen, Emmanuel Mar. Einmal, weil da noch eine neue Stimme mitentdeckt wird, und zum anderen, weil das ein Film ist, der mich auch total ratlos gemacht hat. Und wie der mit der Handkamera die Geschichte, also die Historie nochmal aufwühlt, das hat, also ich finde, das war so ein bisschen, wenn ich es mal ganz banal sagen darf, für mich was völlig Neues, so in den Zweiten Weltkrieg reinzugehen.
Und du, Susanne?
Ich wäre, glaube ich, wirklich nach wie vor für Pawlikowski Vaterland. Ich fand den in allem Minimalismus eigentlich so präzise und so komplex.
Aber der kürzeste Film, ne?
Wobei das jetzt nicht so ein zentrales Argument ist, aber ja. Heute Abend wissen wir dann mehr, wer die Palmen letztendlich gewinnt. Das erfahren wir. Und eine Analyse der Preise, die gibt es hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur nach 23 Uhr in unserer Sendung Fazit. Vielen Dank an meine KollegInnen Anke Lewicke und Patrick Wilinski.
Sehr gerne.
Wir senden aus Cannes, aber natürlich geht der Kinokalender in Deutschland weiter. In dieser Woche ist ein Film angelaufen, der eine ziemlich alte Verbindung untersucht, zumindest so alt wie die Popmusik ist, nämlich die von Popstars und Religion. Konzerte wirken ja manchmal fast wie religiöse Rituale und viele Musikerinnen und Musiker arbeiten ganz bewusst mit sakralen Bildern, von Madonna bis Beyoncé. Genau um dieses Thema kreist Mother Mary von David Lowery. Anne Hathaway spielt darin einen globalen Popstar, der nach Jahren der Krise ein großes Comeback vorbereitet. Dafür kehrt sie zu ihrer früheren engsten Vertrauten zurück, einer Modedesignerin, gespielt von Michaela Coel. Zwischen beiden brechen alte Konflikte, Schuldgefühle und emotionale Abhängigkeiten wieder auf. Ich habe mit David Lowery sprechen können. In ihrem Film Mother Mary gibt es eine starke Verbindung zwischen Popmusik und Religion sowie religiöser Ikonografie. Was hat Ihr Interesse an dieser Verbindung geweckt?
I think part of it was being raised in a very Catholic household and not being allowed to listen to Madonna when I grew up, when I was growing up. She was verboten in our house.
Ich glaube, ein Grund dafür war, dass ich in einem sehr katholischen Haushalt aufgewachsen bin und es mir nicht erlaubt war, Madonna zu hören. Sie war in unserem Haus verboten. Und das faszinierte mich, denn natürlich fühlt man sich als Kind immer zu dem hingezogen, was verboten ist. Aber dann, als Erwachsener, stellte ich fest, dass ich Popkonzerte, insbesondere große Popkonzerte in einem Stadion, wie eine religiöse Erfahrung anfühlen. Es gab diese Hingabe für diese Ikone und ich spürte eine fast spirituelle Verbindung zu der Person auf der Bühne. Und das war für mich wirklich tiefgreifend und wunderschön.
Ist die zeitgenössische Popkultur Ihrer Meinung nach also einer der letzten Räume, in denen kollektive Ekstase immer noch stattfindet? Eine Art säkuläre Form der Verehrung, wie Sie das angedeutet haben, die vielleicht auch Funktionen der Religion übernommen hat?
Perhaps. I think I'm not a religious person.
Vielleicht. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich bin sehr religiös erzogen worden. Daher weiß ich, wie sich diese Erfahrung anfühlt. Ich nehme allerdings nicht mehr daran teil. Ich finde für mich in diesen Räumen des Pop ein Gefühl der Transzendenz und ich genieße es. Ich weiß nicht, ob das eine das andere ersetzt, aber für mich persönlich entsteht ein Gefühl von, vielleicht nicht Spiritualität, aber von Transzendenz, wenn man von Tausenden von Menschen umgeben ist, die alle dasselbe fühlen.
Ich nehme also an, dass Madonna eine Inspiration für die Figur der Mother Mary im Film war. Wer noch?
Almost anyone you can think of in the past 20 years, because I first became a fan of pop music around the turn of the century.
So ziemlich jeder, der einem in den letzten 20 Jahren in den Sinn kommt, denn ich wurde erst um die Jahrtausendwende zum Fan von Popmusik. Als Britney Spears und Christina Aguilera bekannt wurden, war das mein Einstieg in dieses Musikgenre. Davor stand ich total auf Industrial Rock wie Nine Inch Nails. Smashing Pumpkins war das allererste Konzert, das ich mir angesehen habe. Ich habe Popmusik erst spät entdeckt. Und Popmusik umfasst natürlich so viele verschiedene Musikrichtungen. Ich spreche von allem, von Lord bis Taylor Swift und Dua Lipa. All diese Künstler arbeiten sich in mein Unterbewusstsein ein. Und ich bin mir sicher, dass sie alle auf die eine oder andere Weise in Mother Mary präsent sind.
Work their way into my subconscious, and I'm sure they are all present in one way or another in Mother Mary.
Mother Mary ist ein Popstar, aber wir lernen sie in einem Moment der persönlichen Krise kennen. Sie besucht ihre ehemalige Freundin, die Modedesignerin Sam, um sich von ihr das ultimative Kleid für ihre Show anfertigen zu lassen. Aber dann beschäftigen sie sich mit ihrer alten Beziehung und wir erfahren, dass es einst eine künstlerische Zusammenarbeit gab, die irgendwann im Streit endete. Was hat sie an dieser künstlerischen Zusammenarbeit interessiert oder anders gefragt? Wann hört eine kreative Verbindung auf, Kunst zu produzieren? Und wann beginnt sie, Schaden anzurichten?
That's a really great question. I've never had a relationship like Sam and Mother Mary's, but I have had very intense collaborative relationships because film is a collaborative medium. So I understand.
Gute Frage. Ich hatte noch nie eine Beziehung wie die zwischen Sam und Mother Mary, aber ich hatte sehr intensive Kooperationen, da Film ein kollaboratives Medium ist. Ich verstehe also sehr gut, wie mehrere Künstler zusammenkommen können, um etwas Schönes zu schaffen. Und oft gibt es in diesem kreativen Prozess viele Spannungen. Und im besten Fall führt diese Spannung zu etwas Schönem. Da ich bei dem Film diesen gesamten Prozess darstellen wollte, musste ich diese Figuren auseinandernehmen und sie dann wieder zusammenführen. Ich wollte sie an ihrem Tiefpunkt sehen, damit sie sich wieder aufrappeln und letztendlich gemeinsam etwas Schönes schaffen.
I wanted to see them at their lowest, so that they could get back and ultimately achieve something beautiful together.
Wie Sie sagen, wenn es gut läuft, kann der Stress etwas Schönes hervorbringen. Aber Sie untersuchen in dem Film auch, ob künstlerisches Genie ausbeuterische Strukturen verschleiert, indem eine Person ganz sichtbar wird, während eine andere quasi im Werk verschwindet. Disappears into
the work. Yeah, that's definitely a tension that exists within that creative collaborative process.
Ja, das ist definitiv eine Spannung, die in diesem kreativen Kooperationsprozess besteht. Wenn ich einen Film mache, werde ich als Regisseur genannt. Und dabei gibt es so viele Menschen, die mir dabei geholfen haben. Und ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Und ich fühle mich immer ein bisschen schuldig, dass sie diese Anerkennung nicht bekommen. Bei Mother Mary ist es so, sie hätte ohne Sam Anselm nicht existiert. Und doch hat sie einen Punkt erreicht, an dem sie ohne Sam Anselm überleben kann. Und das ist eine frustrierende Wahrheit des kreativen Prozesses, wenn man mit anderen zusammenarbeitet.
And that is a frustrating truth of the creative process when you're collaborating with people.
Mother Mary und Sam versuchen im Film eine neue künstlerische Ausdrucksform in Gestalt des Kleides zu finden. Und sie setzen sich dabei mit ihren alten emotionalen Konflikten auseinander, mit dem Leid, das sie einander zugefügt haben. Inwiefern können Sie sich persönlich mit der alten romantischen Vorstellung identifizieren, dass Leiden notwendig ist für große Kunst?
When I was young, I fully subscribed to that. I was very melodramatic. I was very.
Als ich jung war, habe ich das voll und ganz geglaubt. Ich war sehr melodramatisch. Ich war fest davon überzeugt, dass Schmerz der Weg ist, über den man in einem künstlerischen Medium Größe erreichen kann. Davon halte ich heute nichts mehr. Aber ich weiß, dass ich auf persönlicher Ebene, wenn ich etwas schaffe, viele Höhen und Tiefen durchlebe. Ich erreiche die höchsten Höhen und stürze in die tiefsten Tiefen der Verzweiflung. Ich verstehe das als meinen Prozess. Obwohl ich nicht mehr so sehr von Nihilismus meiner Jugend verzaubert bin, weiß ich doch, dass das ein Teil von mir ist. Und der Prozess, in dem Sam und Mother Mary dieses Kleid herstellen, umfasst all diese Dinge.
And the process by which Sam and Mother Mary make this dress is inclusive of all of those things.
Ein Film über die Entstehung von großer Kunst schafft ein dramaturgisches Problem. Es entsteht eine Spannung, ob das fertige Kunstwerk am Ende den Mythos um sich herum rechtfertigen kann, ob es wirklich so großartig ist. Und unabhängig davon, ob man das Kunstwerk am Ende sieht oder nicht, wie sind Sie als Geschichtenerzähler, als Filmemacher an diese Herausforderung herangegangen?
It's very true. There are two works of art in this movie. One of them.
Das ist sehr wahr. Es gibt zwei Kunstwerke in diesem Film. Das Lied, das wir nie hören. Und dann ist da das Kleid, das wir sehen. Mir war klar, dass wir das Lied nie hören. Und ich war zuversichtlich, dass das Kleid die ganze Geschichte wert sein würde. Die niederländische Modedesignerin Iris van Herpen hat es entworfen. Noch bevor ich das Ende des Films wirklich fertig geschrieben hatte, arbeitete sie bereits an diesem Kleid und entwickelte Entwürfe dafür. Und das ermöglichte mir, das Ende des Films für dieses Kleid zu schreiben.
And that allowed me to write the ending of the movie for that dress.
Das sagt der US-amerikanische Regisseur David Lowry. Der Film Mother Mary läuft jetzt in den Kinos. Das war's mit Vollbild. Ich bin Susanne Burg.